Jael Adler. Darüber spricht man nicht. Dr. Med Jael Adler erklärt fast alles, was uns peinlich ist.
Warum rülpschet und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?
Mit diesen Worten soll Martin Luther einmal bei einer Tischrede seine Gäste aufgefordert haben, ihren natürlichen Körperfunktionen nachzugehen. Auch wenn das Zitat nicht belegt ist, zeigt es doch, wie vergleichsweise verschämt wir heute über unsere Körper reden. Egal, ob es um Mundgeruch, Haarausfall oder die von Luther genannten Störgeräusche geht, unser Körper ist uns furchtbar unangenehm. Das wird spätestens dann zum Problem, wenn wir selbst im ärztlichen Behandlungszimmer nicht mit der Sprache rausrücken wollen. Oder es aus Scham gar nicht erst dorthin schaffen. Genau aus diesem Grund hat es sich Dr. Jael Adler zur Aufgabe gemacht, gegen diese alltäglichen Tabus anzukämpfen. Diese Blinks gehen den Körpertabus wissenschaftlich auf den Grund. Du wirst merken, dass sich auch viele andere Menschen mit demselben Thema herumplagen. Ein offener Umgang kann dich sogar vor Krankheiten bewahren. Man muss nicht gleich wie Luther rumfurzen, aber ein etwas offenerer Umgang wird uns allen gut tun. Auch gesundheitlich. Blink Nummer 1. Furze sind zwar peinlich, aber vollkommen normal. Die Verdauung ist in unserer Kultur ein massives Tabu, insbesondere wenn man sie hören und riechen kann. Meist schaffen wir es, Pupse in der Gegenwart anderer Menschen zurückzuhalten. Rutscht uns doch mal einer raus, wird es peinlich. Wem das einmal in einer Bibliothek oder im Restaurant passiert ist, weiß, wie es sich anfühlt, am liebsten im Boden versinken zu wollen. Gerade weil Verdauungsprobleme und Flatulenzen so tabuisiert sind, denken viele Menschen noch nicht einmal darüber nach, was eigentlich in ihrem Darm los ist. Dadurch entgehen ihnen allerdings einige durchaus spannende Fakten. Im Schnitt furzen wir 10 bis 20 Mal pro Tag und befreien uns dabei von 0,5 bis 1,5 Litern Darmgasen. Denn nichts anderes sind Furze, verschluckte Luft und Gas, das durch Verdauungsbakterien gebildet wird. Viel Gas entsteht vor allem dann, wenn wir uns ballaststoffreich ernähren, also viel Getreide, Hülsenfrüchte, Obst oder Gemüse essen. Schnelle, laute Pupse verlassen unseren Körper mit bis zu 4 km/h, andere schleichen sich mit gerade einmal 0,1 km/h davon. Vor allem die langsamen haben eine besonders aggressive Duftnote. Sie konnten in Ruhe gären und faulen und sind daher konzentrierter. Die lauten kurzen sind oft geruchsärmer. Weil Flatulenzen so stark tabuisiert sind, beschäftigen wir uns nicht mit ihnen. Daher kann es uns auch entgehen, dass wir krank sind. Flatulenzen sind uns nämlich nicht nur unfassbar unangenehm, sie führen gelegentlich auch zu schmerzhaften Krämpfen, wenn wir sie aus Scham nicht entweichen lassen. Ist man dann noch verstopft oder hat Durchfall, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Denn die Gründe dafür sind vielseitig und können auf echte Probleme hindeuten. Ein sogenannter Furz mit Land, bei dem auch Stuhl entweicht, kann gar auf Darmkrebs hindeuten. In diesem besonders unangenehmen Fall ist nämlich der Schließmechanismus des Darmausgangs gestört und dein Körper weiß nicht mehr zwischen Luft und Stuhl zu unterscheiden. Aber keine Angst, in den meisten Fällen sind Blähungen und übermäßiges Furzen die Folge eines Reizdarms. Einen gereizten Darm kann man gut loswerden, wenn man auf seine Ernährung achtet. Auch wenn es schwerfällt, sollte man etwa auf Kaffee erst einmal verzichten. Ebenso sollte man Dinge wie Fastfood oder Fertiggerichte meiden. Sie sind voll mit Fetten, Salz, Süßstoffen und Konservierungsmitteln. Blink Nummer 2. Mundgeruch ist alltäglich. Manchmal steckt aber auch mehr dahinter. Dieses Problem kennst du vielleicht. Du stehst morgens mit den Kollegen bei einem Kaffee zusammen, doch irgendwie riecht es seltsam. Nach einem kurzen Moment weißt du Bescheid. Ein Arbeitskollege hat Mundgeruch. Solltest du nun etwas sagen und euch alle in eine unangenehme Situation bringen? Oder hältst du einfach durch, damit es nicht noch unangenehmer wird? Mundgeruch ist eine tückische Angelegenheit. Meistens merken wir nämlich gar nicht, wenn wir aus dem Mund riechen. Noch dazu ist der fiese Atem ziemlich verbreitet. Schätzungen besagen, dass bis zu 50% aller Menschen zu bestimmten Tageszeiten starken Mundgeruch haben. Der Klassiker unter den Mundgerüchen ist dabei der morgendliche Mundgeruch. Doch obwohl Männer und Frauen eigentlich gleichermaßen davon betroffen sind, leiden vor allem Frauen darunter. Männer haben in der Regel weniger Probleme damit, morgens einfach drauf loszuknutschen. Viele Frauen schleichen sich dagegen noch schnell ins Bad, um vor dem Küssen die Zähne zu putzen. Mundgeruch am Morgen ist dabei vor allem eine Folge mangelnden Speichels. In unserer Spucke lebt eine Unzahl an Bakterien. Sie alle setzen Gerüche frei. Wenn der Speichel über Nacht austrocknet, was ein ganz normaler Vorgang ist, bleibt der fiese Geruch alter Spucke zurück. Auch wenn man zu wenig trinkt, kann sich der Geruch stärker entfalten. Ein guter Speichelfluss funktioniert dagegen wie eine Spülmaschine gegen die Bakterien im Mundraum. Ein gesunder Mensch kommt auf etwa 1,5 Liter täglich. Dennoch ist der Mundgeruch ein solch krasses Tabuthema, dass manche Menschen sogar eine Phobie davor entwickeln. Fast 25% aller Menschen, die sich beim Arzt wegen ihres Mundgeruchs vorstellen, sind eher ein Fall für den Psychologen. Denn anstatt an Mundgeruch leiden diese unter der sogenannten Halitophobie. Das ist die Angst davor, andere Menschen mit seinem schlecht riechenden Atem zu belästigen. Und das, obwohl sie gar keinen Geruch von sich geben. In jedem Fall sollte man seinen schlechten Atem nicht einfach ignorieren. Er entsteht zwar fast immer im Mund- und Rachenraum und kann mit Zähneputzen und Mundspülungen bekämpft werden, aber in einigen anderen Fällen ist der Magen-Darm-Trakt verantwortlich oder der Mundgeruch ist stoffwechselbedingt. Dann verbirgt sich ein größeres Problem dahinter. Lässt man solche Ursachen unbehandelt, kann sich das Risiko für diverse Krankheiten erhöhen, unter anderem Arteriosklerose, Herzinfarkt oder Nesselsucht. Darum ist es doppelt gut, wenn du den Kollegen in der morgendlichen Kaffeerunde auf seinen Mundgeruch hinweist. Er wird in der Folge nicht gemieden und kann sich mit dem Problem auseinandersetzen. Blink Nummer 3. Unser Körper riecht nicht ohne Grund. Liebe geht durch den Magen, eher durch die Nase. Ob wir jemanden riechen können, spielt, hauptsächlich unterbewusst, eine Rolle beim Verlieben. Und frischgebackene Eltern erleben ihren Nachwuchs auch durch seinen Geruch. Es gibt für sie kaum etwas Schöneres als den Geruch des Babyköpfchens. Doch wieso riechen wir überhaupt? Das liegt zu einem großen Teil an den Bakterien, die wir mit uns herumtragen, aber auch an der Beschaffenheit unserer Haut. Wir sondern auch unterschiedliche Geschlechtshormone wie Östrogen oder Testosteron ab. Und schließlich riechen wir stärker, wenn wir krank sind oder uns ungesund ernähren. Zu einem großen Teil ist unser Geruch aber auch genetisch veranlagt. Im Durchschnitt riecht ein Asiate beispielsweise etwas dezenter als ein Europäer, denn beim Großteil asiatischer Menschen ist das Transportprotein ABCC11 inaktiv. Es transportiert bestimmte Stoffe über die Duftdrüsen an die Hautoberfläche, wo sie Gerüche entstehen lassen. Körpergerüche sind also essentiell für unser Leben, weil sie die Bindung zwischen Eltern und Kindern fördern oder uns bei der Partnerwahl helfen. Trotzdem tabuisieren wir sie. Man kann fast sagen, je fortschrittlicher eine Gesellschaft ist, desto eher tabuisiert sie Gerüche. Wir verstecken unseren Duft nur allzu gern hinter Deodorants und Parfüms, während bei manchen indigenen Gruppen Schweißgerüche oder auch der Geruch von Kot und Urin Teil des Alltags sind. Wir verstehen Körpergerüche fast automatisch als Gestank. Wir denken an stinkenden Schweiß und übel riechende Käsefüße. Zwanghaft und panisch versuchen wir deshalb zu verhindern, dass unser Körper riecht. Dieses Überdecken unserer natürlichen Duftinformation hat jedoch den Nachteil, dass Rückschlüsse auf unsere Gene oder den Zustand unseres Immunsystems nur noch schwer möglich sind. Unser geruchlicher Fingerabdruck wird verwischt. Im Extremfall würde so unser körpereigenes Alarmsystem ausgehebelt, das uns mit Hilfe der genetischen Duftmarke zum Beispiel vor Inzest warnen soll. Das bedeutet nicht, dass wir uns überhaupt nicht mehr waschen sollten, aber zumindest sollte man sich im Klaren sein, was unser Sauberkeitswahn dem Körper antut. Für Hautärzte ist es schlicht Körperverletzung, wenn man die Haut täglich mit Seife austrocknet. Was kannst du also anders machen? Täglich duschen ist in Ordnung, aber am besten nur mit kaltem Wasser. Die Geruchskrisenherde, also Achseln, Leisten, Analfalte und Füße, kannst du einseifen. Für guten Duft kann Apfelessig sorgen. Dazu gibst du einen Esslöffel Apfelessig in 1 Liter Wasser und bestreichst damit riechende oder sonst wie problematische Hautpartien wie die Achseln. Besonders starke Schwitzer können auch Antitranspirationsdeos relativ bedenkenlos einsetzen. Blink Nummer 4. Erektionsstörungen sind oft Kopfsache. Potenzprobleme sind für viele Männer das Tabuthema schlechthin. Das kann doch jedem einmal passieren, ist ein Satz, den Männer in solchen Momenten nicht hören wollen. Potenz entscheidet evolutionär gesehen über das Überleben der eigenen Gene. Das schlaffe Glied ist deshalb ein massives Stigma. Doch wieso streikt der Penis gerade dann, wenn der Mann sich beweisen will? Das hängt mit seiner Anatomie zusammen. Der Penis ist schließlich kein Muskel, den Männer nach Belieben anspannen können. Stattdessen setzt er sich aus Schwellkörpern zusammen, also ein Bindegewebe, das von zahlreichen Hohlräumen durchzogen ist. Werden diese Schwellkörper als Folge einer Erregung mit Blut gefüllt, versteift sich das Glied. Und schon haben wir eine Erektion. Damit diese aber überhaupt zustande kommt, braucht es nicht nur erregende Eindrücke, sondern vor allem auch Entspannung. Das ist nicht so paradox, wie es klingt. Denn der Erregungsreflex wird zum allergrößten Teil vom Gehirn beeinflusst. Ist der Mann unsicher oder gestresst, kann dies eine Erektion verhindern. Laut Schätzungen ist bei Männern unter 40 jeder zweite Fall der sogenannten erektilen Dysfunktion Kopfsache. Dabei kann es zu einem Teufelskreis kommen. Setzt die Erektion einmal aus, steigt beim nächsten Mal die Angst davor, was den Stresspegel hebt und die Erektion wiederum unwahrscheinlicher macht. Doch was dagegen tun? Da die Erektionsprobleme bei jungen Männern so oft psychosomatisch sind, können selbst homöopathische Mittel und Placebos bisweilen helfen. Man muss nur daran glauben. Wenn man das Problem klar der Versagensangst zuschreiben kann, helfen Entspannungsübungen. Generell sollte das Ziel sein, Stress abzubauen. Darüber in Ruhe zu reden ist auch gut, bei länger anhaltenden Problemen auch mit dem Arzt. Der kann gravierende körperliche Ursachen ausschließen. Was aber, wenn sich der Penis nicht mehr aufstellt, egal wie sehr man erregt wird? Erektionsstörungen können auch durch Zucker-, Gefäß- oder Nervenerkrankungen ausgelöst werden. Die erektile Dysfunktion nimmt dabei im Alter zu. Bei Männern um die 30 trifft es gerade einmal 4% der Männer, ab 70 Jahren schon mehr als die Hälfte. Oft hilft beispielsweise die Aminosäure L-Arginin in einer hohen Dosis. Sie sorgt dafür, dass der Penis im Erregungszustand besser durchblutet wird. Daneben gibt es natürlich auch noch den Klassiker Viagra. Außerdem gibt es konkrete Übungen. Ein Drittel der Schwellkörper sind mit dem Beckenboden verbunden. Wenn dieser gut trainiert ist, fließt das Blut nicht so schnell wieder ab. Sogenanntes Beckenbodentraining kann also Wunder wirken. Blink Nummer 5. Die weibliche Lust ist besonders stark tabuisiert. Die weibliche Libido scheint selbst im Zeitalter der Gleichberechtigung für viele Menschen noch ein rotes Tuch zu sein. Während die männliche Lust als normal gilt, ist sie für Frauen noch immer sehr stigmatisiert. Diese Doppelmoral steht einer Gleichberechtigung entgegen, die beide Geschlechter zu ihrem Recht kommen ließe. Weil Lust für Frauen nicht selbstverständlich ist, kennen sie ihren eigenen Körper in sexueller Hinsicht häufig nicht richtig. Dabei lohnt es sich gerade für sie, den eigenen Körper zu entdecken. Besonders absurd am Tabu der weiblichen Lust ist, dass sie im Gegensatz zur männlichen nicht einmal der Fortpflanzung dient. Sie ist ein Bonus der Natur. Im Gegensatz zum Mann, bei dem Erregung und Höhepunkt unverzichtbar für die Fortpflanzung sind, dient der Orgasmus der Frau dem reinen Lustgewinn. Die Ursachen für die ausbleibende Libido sind auch in den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen zu finden. Überspitzt könnte man sagen, was beim Mann die Versagensängste sind, ist bei Frauen die Scham vor dem Akt an sich. Einige Studien gehen sogar davon aus, dass bis zu 67% aller Frauen Orgasmusstörungen haben. Frauen werden nur Lust empfinden und zum Orgasmus kommen, wenn sie ihre Wünsche und Fantasien ebenso deutlich machen können wie Männer. Sie haben mehr Wege, um zum Orgasmus zu kommen, und überhaupt unterscheiden sich die männliche und weibliche Libido in vielen Punkten. Mechanisch betrachtet geht es für Frauen beim Sex vor allem um die richtige Kombination aus Rhythmus und Dauer des Eindringens. Außerdem muss der Partner bzw. die Partnerin die richtige Region stimulieren, was nicht ohne ein gewisses Maß an Kenntnissen in diesem Bereich funktioniert. Während beim Mann die Erregungskurve schnell ansteigt und nach dem Samenerguss genauso rapide wieder abfällt, hält sich die Erregung bei Frauen über eine lange Zeit auf hohem Niveau. Sie sind außerdem in der Lage, mehrere Orgasmen hintereinander zu haben. Doch wie gesagt, meist ist es gar nicht so einfach, überhaupt zum ersten Orgasmus zu kommen. Während manche Frauen dieses Ziel sehr leicht erreichen und schon ein erotischer Tagtraum oder das Reiben der engen Jeans reicht, muss für andere alles stimmen. Der Raum muss den richtigen Duft haben, die Lichtverhältnisse und eine eventuell laufende Musik spielen ebenfalls eine Rolle. Tendenziell kommen erfahrenere Frauen eher zu mehreren aufeinanderfolgenden Orgasmen. Vielleicht, weil sie wissen, was sie wollen und ihre Wünsche äußern. Am Ende sind Orgasmen nämlich vor allem eine Sache der Übung. Blink Nummer 6. Geschlechtskrankheiten sind unangenehm. Man sollte aber offen damit umgehen. Ansteckende Krankheiten, die beim Geschlechtsakt übertragen werden können, sind für die allermeisten von uns nicht nur ein Tabu, sondern auch ein mit Angst besetztes Thema. Trotzdem schützen sich mehr und mehr Menschen gerade beim Sex zu wenig. Und das liegt nicht nur am Leichtsinn oder der überschäumenden Lust, sondern vor allem auch an der Scham. Schließlich fällt man nur äußerst ungern gleich beim ersten Kennenlernen mit seinen sexuellen Intimdetails ins Haus. Bereits der simple Akt, Kondome in den Einkaufswagen zu legen, sorgt Umfragen zufolge bei jedem fünften Deutschen für unangenehme Gefühle. Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 schämt sich sogar beinahe jeder Zweite. Wie schwer muss es da erst sein, sich offen über wirklich Intimes wie Geschlechtskrankheiten auszutauschen? Diese Verschämtheit führt dazu, dass Geschlechtskrankheiten sich wieder stärker verbreiten. Eine US-amerikanische Studie untersuchte 14- bis 19-jährige Mädchen, die sexuell aktiv waren. Bei 38% von ihnen wurden Erreger von Geschlechtskrankheiten entdeckt. Bei mehr als 18% fand man sogar Viren, die zu einer Krebserkrankung führen können. Aber woran erkennt man überhaupt, dass untenrum etwas nicht in Ordnung ist? Es gibt ein paar typische Hinweise, auf die man achten sollte. Ausfluss aus der Harnröhre oder der Scheide, Geschwüre im Mund nach dem Oralsex oder Schmerzen im Unterbauch bzw. im Hoden. Ist man erst einmal befallen, haben auch weitere sexuell übertragbare Erreger wie Viren, Bakterien und Pilze leichteres Spiel. Anhand der Symptome lässt sich jedoch nicht immer klar ausmachen, was man sich genau eingefangen hat. Manche Infektionen verlaufen zunächst sogar vollkommen symptomfrei. Sie bleiben unbemerkt und werden arglos weitergegeben. Am besten verwendet man Kondome, die in sehr vielen Fällen schützen. Manche Erreger wie Feig- und Dellwarzen, Herpes oder Krätze lassen sich aber auch davon nicht aufhalten. Sie siedeln sich gern auch außerhalb der vom Kondom geschützten Stellen an. Wenn du dich daher wirklich schützen willst, ist es wichtig, über Krankheiten und Risiken zu reden. Untersuche dich und riskiere ruhig einen genauen Blick auf den Intimbereich deines Partners oder deiner Partnerin. Dort könntest du beispielsweise Entzündungen und Feigwarzen erkennen. Filzläuse sind winzige Punkte im Schamhaar, auch diese lassen sich gut ausmachen. Besonders toll ist es natürlich, wenn man es schafft, diese Untersuchung in das Vorspiel einzubauen. Möglicherweise fühlt sich das Ganze dann weniger seltsam an. Rieche auch an deinem Partner. Riecht es ungesund oder faul? Dann nimm dies ernst. Blink Nummer 7. Schnarchen nervt vor allem, kann aber auch gefährlich sein. Das Schnarchen ist ein Sonderfall unter den Tabus. Denn ähnlich wie beim Mundgeruch bemerken Betroffene ihre nächtlichen Atemstörungen erst dann, wenn sie von anderen Menschen, meist ihren Partnern, darauf hingewiesen werden. Schnarchen ist an sich nichts Ungewöhnliches. In Deutschland betrifft es jeden Dritten. Normalerweise atmen wir tags wie nachts durch die Nase. Wenn es da aber eng wird, beispielsweise weil wir eine Erkältung haben, öffnen wir zum Atmen unbewusst den Mund. Das ist an sich harmlos, allerdings fällt die Filterfunktion der Nase aus. Daher haben Mundatmer zum Beispiel ein höheres Infektionsrisiko. Die Schleimhaut im Mund trocknet aus, wodurch sich Bakterien vermehren. Und diese können dann die Zähne befallen oder für fiesen Mundgeruch sorgen. Darüber hinaus ist Schnarchen auch erschöpfend. Und das nicht nur für denjenigen, der nachts davon gestört wird. Der Körper muss ständig gegen die Engstelle anatmen. Du kannst ja mal im Wachzustand ausprobieren, wie erschöpfend die Schnarchatmung schon nach nur wenigen Minuten ist. Die krankhafte Form des Schnarchens nennt man Ronchopathie. An ihr leiden Schnarcher, die nachts nicht einfach nur laut sind, sondern auch Atemaussetzer haben. Die Luft kann einem wegbleiben, wenn beim Schlafen der Kiefer nach hinten abrutscht und die Zunge dann die Atemwege blockiert. Man hat das Gefühl zu ersticken und tatsächlich kann ein solcher Vorgang lebensgefährlich sein. Bewusst wird man sich am nächsten Morgen an eine solche Situation eher nicht erinnern, denn vieles passiert im Halbschlaf. Aber der Körper tut es. Als Folge der nächtlichen Probleme werden vermehrt die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und die sind wiederum verantwortlich für starkes nächtliches Schwitzen, Konzentrationsstörungen, Herzrasen und eine generell verkürzte Lebenserwartung. Es gibt jedoch verschiedene Dinge, die man gegen das Schnarchen unternehmen kann. Eine eher kurzfristige Lösung wäre eine Zahnschiene, die den Unterkiefer vorne hält. Langfristig aber gilt es, seinen Schlaf insgesamt zu verbessern. Denn fast alles, was uns besser schlafen lässt, lässt uns auch weniger schnarchen. Dazu zählt etwa der Verzicht auf Alkohol vor dem Schlafengehen. Dieser lässt die Rachenmuskulatur verstärkt erschlaffen, wodurch sich das Schnarchen verschlimmert. Außerdem helfen auch feste Schlafzeiten. Unser Körper liebt es, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und wird es dir mit mehr Energie und Ausgeglichenheit zurückzahlen. Blink Nummer 8. Haarausfall ist nicht gesundheitsschädlich, aber viele Menschen leiden darunter. Schamhaare. Sie machen ihrem Namen alle Ehre und sind nicht gerade ein beliebtes Thema für das alltägliche Gespräch. Doch nicht nur die Schamhaare sind mit Scham belegt, auch die Kopfhaare können zum Tabu werden. Das Stigma Haarverlust ist wie andere Tabuthemen gar nicht so selten. Etwa 70% der Männer und 40% der Frauen sind im Laufe ihres Lebens von vorübergehendem oder dauerhaftem Haarausfall betroffen. Bei Frauen dünnt sich das Haar oft im Scheitelbereich am Oberkopf aus, während Männer Geheimratsecken entwickeln. Schütteres Haar oder eine Glatze sind kein ernstes körperliches Problem, sondern belasten eher die Psyche. Schütteres Haar erinnert an Schwäche, Alter und ja, den Tod. Volles Haar hingegen steht für Jugendlichkeit und Vitalität. Natürlich kann man mit dem Thema Haarverlust auch souverän umgehen. Gerade Männer, die ja häufig betroffen sind, arrangieren sich in vielen Fällen mit ihrem Problem. Als Mann kann man seine Glatze mit Stolz tragen, Bruce Willis tut das ja auch. Für Frauen ist das Tabu dagegen deutlich größer. Zwar gibt es immer wieder Frauen, die sich mit Absicht eine Glatze scheren lassen, doch es ist längst kein gängiges Schönheitsideal. Und für Frauen, die ungewollt davon betroffen sind, ist der Haarausfall der pure Horror. Wenn Frauen eine Glatze bekommen, wirken die gleichen Prozesse wie im männlichen Körper. Dihydrotestosteron, kurz DHT, ist das aktive Stoffwechselprodukt von Testosteron und kann in geringen Mengen auch bei Frauen vorkommen und den Haarverlust antreiben. Auch manche Antibabypillen oder Hormonspiralen entfalten die gleiche Wirkung wie männliche Hormone. Daher können selbst junge Frauen unter männlichem Haarausfall leiden. Was also tun bei Haarausfall? Yael Adler empfiehlt betroffenen Frauen, ihre Eierstöcke auf Zysten untersuchen zu lassen. Neben den Hormonen sollten sie außerdem prüfen lassen, ob möglicherweise auch der Insulin-Blutzuckerhaushalt gestört ist. Dies würde nämlich auf das Syndrom der polyzystischen Ovarien hindeuten, das Studien zufolge ungefähr jede 10. Frau betrifft und bis hin zur Unfruchtbarkeit führen kann. Blink Nummer 9. Wer gesund altert, kann sich lange jung fühlen. Eine gewisse Tragikomik beim Thema Altern lässt sich nicht verleugnen. Was tun wir nicht alles, um weiter jung auszusehen? Schönheitsoperationen mit Silikon, Botox im Gesicht, Straffheit und Festigkeit werden als Markenzeichen des Jungseins gesehen. Doch all das sind nur Tropfen auf dem heißen Stein. Das Alter lässt sich nicht aufhalten. Bei Frauen ist es insbesondere die sogenannte Hängebrust, die Kummer bereitet. Mit den Jahren sinkt nämlich der Östrogenspiegel. In der Folge wird das Bindegewebe schwächer und die Schwerkraft hat leichtes Spiel. Naturgemäß bleiben auch Männer nicht ewig straff. Hier rutscht aber eher der Hodensack tiefer. Als Geschlechtsteil ist er allerdings ebenfalls ein ziemliches Tabu. Oder wie oft hört man Männer über ihre Hodensäcke reden? Das Problem ist, dass wir beim Altern beinahe automatisch an den Tod denken. Jungsein gilt deshalb als erstrebenswert. Das weiß natürlich auch die Kosmetikindustrie. Gerade mit der Angst vor dem Altern kann man nämlich ein schönes Geschäft machen. Die Werbung präsentiert all jenen, die sich gegen das Altern stemmen wollen, eine riesige Palette an oft unsinnigen Produkten. Denn entgegen aller Werbeversprechen hilft selbst die teuerste Hautcreme nicht dabei, den Hautalterungsprozess zu stoppen. Anstatt uns nur oberflächlich mit dem Thema zu beschäftigen, sollten wir statt Geld lieber Zeit investieren und verstehen, wie genau das Altern funktioniert. Wenn wir wissen, wie stark ein gesunder Lebensstil das Altern verlangsamen kann, müssen wir der Schönheitsindustrie und ihren Werbeversprechen nicht mehr blind vertrauen. So ist die Lebenserwartung nur zu 25% von unseren Genen bestimmt. Individuelle Umweltbedingungen wirken sich hingegen sehr deutlich auf das Älterwerden aus. Neue Forschungen besagen, dass man sein Leben um bis zu 17 Jahre verlängern kann, wenn man gesund lebt, Sport treibt und sich gut ernährt. Dieselbe Studie besagt im Umkehrschluss, dass das Leben durch zu hohen Blutdruck, Übergewicht und Alkoholkonsum durchschnittlich um mehrere Jahre verkürzt wird. Am schädlichsten wirkt das Rauchen. Eine Packung Zigaretten pro Tag verkürzt die Lebensdauer um 8 Jahre. Das waren die Blinks zu Darüber spricht man nicht von Yael Adler. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Ob Furzen, Schnarchen, Haarausfall oder Probleme im Genitalbereich, wir schämen uns für die natürlichsten Dinge, die im Körper passieren und so gut wie jeden betreffen. Rational lässt sich diese Scham nicht erklären, aber sie ist nun einmal da. Wir müssen lernen, über Tabus zu reden. Denn wenn wir Tabus aus Scham ignorieren, büßen wir damit nicht nur Lebensfreude ein. In einigen Fällen kann es auch tatsächlich körperlich gefährlich werden. Für uns und für andere. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Ein Schamexperiment wagen. Denkst du jetzt, das alles ist ja schön und gut, aber wie und wo soll ich bitte über Mundgeruch oder Geschlechtskrankheiten reden? Das Ganze erscheint schwierig und kontraintuitiv, das ist wahr. Versuche es am besten als Selbstexperiment. Setze dich bei einer Gelegenheit wie der nächsten Party mit mehreren Freunden, Bekannten und vielleicht sogar auch Unbekannten zusammen und stelle eine Frage zu einem Tabuthema. Mit etwas Glück wird sich bald ein interessantes Gespräch entwickeln. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Darüber spricht man nicht und teile deine Gedanken mit uns.